Also das, was wir da machen, das funktioniert nur wie so ein Marathonlauf. Da kann ich nicht mit einer kurzfristigen Maßnahme sagen, jetzt ist es vorbei. Nur wenn wir die großen Fische, also die Hinterleute kriegen, dass wir dann auch Veränderungen erzielen können. Wenn wir an der Oberfläche bleiben, dann wird es eine Ewigkeitsaufgabe.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr.
Zu Gast im Podcast Talk diesmal der Essener Polizeipräsident Andreas Stüver, also der Chef von Unser aller Freund und Helfer. Der Polizei. Ja, eine romantische Vorstellung mit dem guten alten Dorfpolizisten, denn die Polizistinnen und Polizisten heute, die werden bei Demos, bei Fußballspielen oder in der Welt der Essener Clans nicht unbedingt wie Freunde und Helfer begrüßt. Darüber und über unseren Gast reden wir heute. Herzlich willkommen, Polizeipräsident Andreas Stüver.
Vielen Dank.
Wir haben 45 Minuten Zeit, Herr Stüver. Welche drei Themen liegen Ihnen so auf dem Herzen, dass wir sie heute unbedingt ansprechen müssen?
Also es gibt sicherlich ein oder zwei Themen, die wir unbedingt ansprechen sollen. Eins zuallererst, das Thema Clankriminalität, das klebt mir am Revers und das fährt hinter mir her, egal wo ich hin bin, also auch hierhin. Wir haben natürlich auch immer wiederkehrend Probleme im Bereich Straftaten zum Nachteil älterer Menschen. Das ist wichtig für mich, aber auch so Präventionsgedanken, die Frage Verkehrsunfälle mit Fahrrädern, solche Sachen, das ist das, was uns als Polizei gerade echt bewegt.
Aktuell auf dem Tisch liegt und drückt. Wir reden darüber. Haben Sie schon mal so einen Podcast als Gast durchgestanden, Podcast-Erfahrung?
Der Podcast gehört zu den vielen Dingen, die ich zum ersten Mal mache, seit ich in Essen die Funktion übernommen habe. Nein, habe ich noch nie gemacht, ist mein erstes Mal.
Das sind ja längere Interviews. Wie lang war Ihr längstes Interview? Haben Sie da Erinnerung?
Ich habe in der Rolle als Staatsanwalt natürlich auch immer Medienanfragen, Pressekonferenzen, keine genaue Vorstellung. 45 Minuten am Stück ein Einzelinterview habe ich noch nicht gemacht, aber eine Vielzahl von Fragen in größeren Runden, denen war ich schon ausgesetzt.
Also da ist schon einige Erfahrung dabei. Wir werden das natürlich ausreizen heute mit viel Zeit. Sind Sie eigentlich mehr Polizist oder mehr Präsident?
Ich bin tief im Herzen Strafverfolger, weil ich es nicht haben kann, wenn es ungerecht wird. Und das ist sicher die Polizeirolle. Also das ist das, was ich vorher gemacht habe in der Funktion Staatsanwalt. Und das ist auch in der Funktion als Polizeipräsident das, was ich natürlich noch habe, wenn es ungerecht wird, einzuschreiten. Aber jetzt auch mit der Zusatzoption vielleicht mal Dinge zu entwickeln im Bereich Prävention, dass es erst gar nicht dazu kommt. Also ein breiteres Spektrum, aber diese Polizeifunktion, die ist klar das, was mich antreibt.
Wir werden das beleuchten, was auch hinter der Aufgabe eines Präsidenten steckt und was Sie so eben inhaltlich dann auch im Alltag tun. Jetzt aber nochmal zu diesem Podcast. Ich stelle mich auch noch vor, habe ich gar nicht gemacht. Ich bin Christian Pflug und Gastgeber dieser Ausgabe. Wir sprechen alles an und ich habe auch ein paar Fragen. Dazu gibt es traditionell den persönlichen Steckbrief und die Kurzsatzrunde, so kennt ihr an den Endgeräten diesen Podcast. Wenn ihr Ideen, Kritik oder Fragen habt, dann stellt die gern an Radio Essen. Auf allen Kontaktwegen zum Beispiel schreibt an podcast@radioessen.de. Ja, und auch den Redebedarf gibt es weiterhin, ganz frisch jedes Wochenende neu mit den Themen der Woche. Das ist der andere Podcast, eher im Plauderton. Wer es kompakt in Nachrichtenform mag, der und die kann jeden Abend den Tag in 5 Minuten hören. Da gibt's die wichtigsten Nachrichten des Tages immer so gegen 19 Uhr. Das ist so unsere Podcast-Familie. Zurück zum Gast. Der oberste Polizist der Essener und Mülheimer Beschäftigten des Polizeipräsidiums. Etwa 2200 Leute arbeiten unter Ihrem Kommando. Andreas Stüver im Radio Essen Studio. Herr Stüver, wir stellen Sie erstmal vor und das wie üblich bei uns im akustischen Steckbrief. Ich sage immer die Überschrift und Sie haben so eine Zeile, wo Sie was eintragen können. Mhm. Vollständiger Name.
Andreas Stüver.
Wann und wo geboren?
Am 8. September 1969 in Bramsche in Niedersachsen.
Das ist so bei Osnabrück, ne?
Das ist an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.
Also genau. Von der Autobahnausfahrt, da war eine Zeit immer Stau, ist wahrscheinlich immer noch.
Die Region ist aber schöner als nur die Autobahnausfahrt.
Okay, wo groß geworden?
Auf der anderen Seite der Grenze in Recke.
In Recke, das ist im Münsterland dann.
Ein Hauch kleiner als Bramsche, 5 Kilometer von der Grenze weg, ja, Münsterland.
Das ist aber nicht das platte Münsterland, da ist der Teutoburger Wald schon so ein bisschen, ne?
Die Recke selber ist flach wie ein Teller.
Oh, okay, also klassisch Münsterland. Was war Ihr Berufswunsch als Kind?
Das klingt total klischeehaft, aber ich wollte Polizist werden, wie fast alle Kinder in dem Alter.
Ich habe es gehofft und mir gedacht, dass das nicht nur Legende ist, sondern das so ist. Dann ist ihr Berufsziel ja sozusagen erreicht. Wahrscheinlich haben Sie als Kind noch nicht gedacht, ich werde Polizeipräsident.
Nee, wenig von dem, was ich so beruflich gemacht habe, habe ich mir so als Kind konkret vorstellen können. Und auch die Idee Polizist war anders als das, was jetzt ist.
Was war Ihre Ausbildung?
Ich habe Jura studiert, in Münster überwiegend. Ich habe eine Saison in Paris ein Auslandsjahr gemacht. Referendariat wie alle. Das war spannend, 4 Monate in Genf bei der UNO zu arbeiten. Mhm. Ja, und dann nach dem zweiten Examen bin ich Staatsanwalt geworden.
Da waren Sie Staatsanwalt in Düsseldorf und später Oberstaatsanwalt, Leiter der Abteilung für die Verfolgung organisierter Kriminalität. Also war die Weiche schon Richtung Essen gestellt, kann man fast sagen.
Ehrlicherweise war Essen da noch gar nicht auf dem Radar. Die organisierte Kriminalität schon, und das habe ich auch seit 2012 in Düsseldorf gemacht. Zuerst mit einer lokalen Einheit, und die haben wir dann vor zweieinhalb Jahren vergrößert auf eine zentral zuständige Einheit für ganz Nordrhein-Westfalen, um auch den Veränderungen in dem Bereich mal besser begegnen zu können und zu sagen, wir bekämpfen das, was da passiert, auf Augenhöhe.
Also die organisierte Kriminalität, auch sowas wie Mafia und so?
Auch sowas wie Mafia, die schwere Kriminalität, große Verfahren, wir sagen immer, die im Regelbetrieb einer Staatsanwaltschaft nur sehr schwer abbildbar sind, weil sie so unfassbar viel Personal kosten.
Kommen wir nochmal zum Steckbrief zurück. Die aktuelle Jobbezeichnung heißt genau?
Polizeipräsident.
Der Polizei Essen-Mülheim. Ne?
Der Polizei Essen-Mülheim, ja.
Die zwei Städte müssen wir bei Radio Essen dazu sagen. Zahl der Ehen und der Kinder?
2 Ehen, 2 Kinder.
Haustiere und oder Pflanzen?
Wir haben ein Aquarium mit einer unbestimmten Anzahl Fische.
Und wahrscheinlich auch ein paar Pflanzen drin. Aber
ja, da ist auch ein bisschen Grünzeug und eine Bananenstaude steht da auch. Ja.
Liebste Freizeitbeschäftigung?
Sind eigentlich 2, die kann man schlecht trennen. Das eine ist so mit dem E-Bike die Landschaft erkunden und das andere ist Tennis spielen. Aber das spiele ich nur gerne und nicht gut.
Und E-Bike mehr so auf Eco oder volle Power?
Kommt drauf an, wenn wir ins Bergische fahren, da ist es ganz schön hügelig. Da ist volle Power hilfreich, aber im Wesentlichen kann man einfach größere Touren fahren und die Landschaft erkunden.
Liebste Restaurantbestellung?
Puh, ich glaube Vitello Tonnato, aber das ist nur eine Vorspeise.
Davon ja gut, manchmal sind die Vorspeisen auch das Schönste.
Aber davon wird man nicht satt.
Nee, das stimmt. Sind Sie auch so ein Typ, der manchmal nur eine Vorspeise bestellt oder 2 Vorspeisen statt einer Hauptspeise?
Ich bin oft mal so in den verschiedenen Ländern der Welt unterwegs und was es da gibt, das nennt man so little in the middle. Also viele Vorspeisen in die Mitte und jeder nimmt sich, was er mag. Das ist eine tolle Sache. Da kommt man auch gut ins Gespräch. Das so, mag ich am liebsten.
So ein bisschen das Tapas-Prinzip.
Sowas in der Art.
Ihre größte Stärke?
Ja, ich würde sagen, ich komme ja aus Westfalen und die sind traditionell mit einem ruhigeren Gemüt ausgestattet. Also ich kann auch bei Gegenwind Ruhe bewahren, würde ich mal sagen.
Da gucken sich ja viele neidisch hin, glaube ich, aber weil Ruhe zu bewahren und wahrscheinlich bei einem stressigen Job, das ist immer noch eine besondere Gabe. Aber trotzdem, ich frage auch die andere Seite, Ihr größtes Laster.
Ja, das größte Laster. Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung. Vor allen Dingen, wenn es so um Schokolade geht.
Oh, was für eine Sorte?
Der Vollmilchtyp.
jetzt habe ich entweder oder Fragen. Noch kurz, lieber Podcast oder doch eher ein echtes Buch?
Ich finde das keine entweder oder Frage. Ich mag vieles und hier würde ich auch mal sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Also
beides.
Gibt es eine gewisse Richtung? Also bunte Romane oder eher Sachliteratur? Oder?
Sachliteratur habe ich fast den ganzen Tag. Ja. Also wenn es zum Abend hingeht, dann ist das ruhig ein bisschen einfacher sein. Aber so Historienromane finde ich ganz spannend.
Also können Sie sich schon mal vertiefen.
Ja.
Entweder oder. Lieber bar zahlen oder lieber mit Karte?
Lieber mit Karte.
Lieber Dortmund oder lieber Schalke?
HSV.
Okay, na gut. Bramsche geht schon Richtung Norden, wobei Werder Bremen wäre näher. Aber ja.
Aber als ich ein Kind war, war der HSV richtig gut und hat auch sogar mal den Pokal der Landesmeister gewonnen.
war auch ewig in der Bundesliga, aber die Zeiten sind ja im Moment etwas wackelig. Der Aufstieg wackelt ja schon wieder. Aber wir wollen das nicht, ich möchte da nicht in Wunden rühren oder so. Und wir haben ja auch immer noch den VfL Osnabrück, wenn Sie...
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und neuerdings ist auch der RWE sehr interessant.
Ja, in der Tat. Lieber Videokonferenzen oder lieber echte Sitzungen in einem Raum?
Echte Sitzungen in einem Raum.
Lieber Bier oder lieber Wein?
Lieber Bier. Pilz.
Gutes Pilz. Ist hier im Ruhrgebiet, da sind sie richtig. Lieber Berge oder lieber See?
Kommt drauf an. Also ich finde beides gut. Im Sommer die Berge runter ist schön. Also oder rauf auch als Wanderungen. Aber mal eine Woche an der See nichts tun ist auch eine feine Sache.
Mit nichts tun haben Sie ja im Alltag relativ wenig am Hut, denn Sie sind mit großen Vorschusslorbeeren hierher gekommen, noch gar nicht so lange Polizeipräsident. Der Innenminister Herbert Reul, der hat ja am Anfang gesagt, ich bin sehr froh, dass es in kurzer Zeit gelungen ist, einen so profilierten Fachmann im Kampf gegen das organisierte Verbrechen für das Polizeipräsidium Essen zu gewinnen. Das zitiere ich mal und ich zitiere weiter. Andreas Stüwe ist ein Pragmatiker, der die Maschen krimineller Clan-Mitglieder genauestens kennt. Seine Erfahrung kann uns helfen, weitere dicke Fische zu fangen, sagt Innenminister Herbert Reul. Er baut ganz schön Druck auf. Da sind die Erwartungen groß jetzt an Sie.
Ja, möglicherweise kann man das als Erwartungshaltung beschreiben. Die brauche ich aber gar nicht. Das haben wir vorher auch gemacht. Die Schaffung der CEOS, so ist die Abkürzung dieser Zentraleinheit, die hatte auch zum Ziel, die großen Fische zu kriegen. Das will ich, weil ich glaube, dass das richtig ist. Dass wir nur, wenn wir die großen Fische, also die Hinterleute kriegen, dass wir dann auch Veränderungen erzielen können. Wenn wir an der Oberfläche bleiben, dann wird es eine Ewigkeitsaufgabe.
Die Aufgabe jetzt ist einmal, das eins der größten Polizeipräsidien in NRW zu leiten. Ich habe es ja gesagt, 2200 Beschäftigte. Das andere aber Ihr Hauptanliegen. Und da kommen Sie mit Erfahrung rein. Fokus auf Aufklärung von dem schon besagten organisiertem Verbrechen. Bekämpfung, Clankriminalität, vorhin habe ich noch Mafia genannt und ähnliche Strukturen. Wie gehen Sie das an? Also Sie sind jetzt seit ein paar Monaten im Polizeipräsidium und Sie kennen schon einiges aus Ihrer Arbeit vorher. Aber was ist so das Erste, was Sie tun, damit Sie sagen, wir können ziemlich schnell ins Handeln kommen?
In Essen gibt es schon gute Ideen und Essen hat da im Bereich Strafverfolgung auch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist schon vor Jahren bei der Polizei in Essen eine Einheit eingerichtet worden, die sich speziell um Clan-Kriminalität kümmert. Das muss ich nicht neu erfinden, sondern das kann ich nur unterstützen und mit dem, was ich weiß, versuchen anzureichern. Zu sagen, mit dem staatsanwaltlichen Blick auf das, was Polizei schon tut, vielleicht kann man sagen, so best of both worlds verbinden. Aber jedenfalls ist die Idee, dass wir da den Fuß auf dem Gaspedal halten.
Wie kommen Sie voran?
Also das, was wir da machen, das funktioniert nur wie so ein Marathonlauf. Da kann ich nicht mit einer kurzfristigen Maßnahme sagen, jetzt ist es vorbei. Dafür braucht man Zeit, Personal. Man muss auch mal neue oder kreative Wege gehen. Das geht sonst nicht. Aber es ist doch, dauert Jahre, bis man da möglicherweise Grund reingebracht hat.
Können Sie ein Beispiel nennen? Was ist zum Beispiel ein neuer und kreativer Weg?
Also es wird überall von Follow the Money gesprochen und die Erfahrung zeigt auch, dass die führenden Köpfe in einer kriminellen Organisation sich nicht selber die Hände schmutzig machen. Mhm. Aber was sie haben, ist die Kontrolle über die Finanzen. Und wenn ich das aufklären kann und sagen, wo ist das Geld und wer kontrolliert es, dann kann ich darüber vielleicht auch beweisen, wer im Hintergrund die Fäden zieht. Das hat man in Teilen ja auch gesehen an diesem relativ prominenten Verfahren um die Clan-Villa in Leverkusen.
Sie bereiten sowas im Hintergrund vor, das macht ja wahrscheinlich auch nicht das Polizeipräsidium in Essen allein, sondern Sie arbeiten zusammen mit ganz vielen anderen Stellen und mit dem Innenminister vermutlich und so. Das muss lange geheim gehalten werden und dann kommt irgendwann ein Tag, da berichten wir ja dann auch drüber, die große Razzia hatten wir jetzt bei der Mafia, hatten wir bei Clans und so weiter. Ist das dann ein besonders großer, aufregender Tag, wo Sie sehr früh den Wecker stellen und was machen Sie, während so eine Razzia läuft? Sind Sie dann direkt vor Ort oder sitzen Sie im Büro und lassen sich informieren per Funkspruch?
Jetzt bin ich ja in der Funktion Polizeipräsident, ja, nicht mehr selber der Entscheidungsträger vor Ort, sondern dann bin ich im Präsidium da wo die Informationen zusammenfließen, und bewerte das nur. Die fachliche Arbeit wird dadurch die Fachkommissariate, die Polizisten zusammen mit der Staatsanwaltschaft gemacht. Also da bin ich in der aktuellen Funktion nicht mehr so nah am Geschehen dran, wie ich es vorher war.
Der Innenminister ist ja manchmal vor Ort. Also der ist ja dann, der sagt, nachts um 12 bin ich in der Disco sowieso.
Ja, das mache ich auch. Also wenn wir so Maßnahmen haben, wenn es nicht gerade so eine Dimension hat wie der Mafia-Aufschlag letzte Woche, dann kann man mitgehen, das mache ich auch. Aber um sich zu informieren, wie präzise so eine Maßnahme in der Diskothek zum Beispiel umgesetzt wird, das können die ausgebildeten Polizisten viel besser. Ich gehe mit, um einen Eindruck davon zu erhalten, was machen die da, wie machen die das, manchmal auch welchen Anfeindungen sind die ausgesetzt. Es war sehr eindrücklich zu sehen, was Polizisten sich anhören müssen, wenn sie 200 Meter vom Abstellort der Autos bis zum Einsatzort gehen. Hm.
Da reden wir auch noch drüber, auch über den Umgang mit den Polizistinnen und Polizisten, was alles so passiert bei einem Einsatz, nicht nur bei den Großen. Wie ist das, wenn Sie diese Einsätze koordinieren, Sie hören, was da kommt, Sie merken, ach, da hätten wir gern noch mehr geschafft, da bräuchten wir noch was. Was ist es, was Sie sich wünschen, was Sie noch mehr bräuchten? Also wahrscheinlich mehr Leute, größere Möglichkeiten, oder gibt es das, wo Sie sagen, wir wären noch erfolgreicher, wenn wir dieses oder jenes hätten?
Ja, wenn Sie einen Strafverfolger fragen, wovon er mehr braucht, dann kann die Antwort nur sein, von allem. Mehr Leute, mehr Ausbildung, mehr Sachmittel. Je mehr wir haben, umso mehr können wir tun, das ist klar. Jetzt bin ich aber nicht ganz träumerisch unterwegs. Ich weiß auch, dass es begrenzte Möglichkeiten gibt. Personal zu gewinnen ist eine Daueraufgabe. Das müssen wir dauerhaft machen, aber wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, in eine vernünftige Ausstattung zu investieren. Also vor allen Dingen auch im IT-Bereich, um den zunehmenden Anforderungen da, Cyberkriminalität mal so als Schlagwort, auch wirksam begegnen zu können. Da müssen wir auch technisch auf Augenhöhe bleiben mit dem, was die Kriminellen versuchen.
Hilft es, dass die Politik im Moment, also ich sehe das ja, seitdem Herbert Reul Innenminister ist, der ist bei der CDU, Thomas Kufen ist CDU-Oberbürgermeister, beide stehen für Law and Order und haben einen Ruck reingebracht, kann man sagen, seitdem die Regierung entsprechend gewechselt haben. Hilft Ihnen das, wenn es darum geht, die Bandenkriminalität und die Clan-Strukturen zu beseitigen, dass da nicht noch politisch unterschiedliche Agenden an Sie herangetragen werden?
Also es hilft natürlich immer, wenn ich politischen Rückenwind habe für etwas, von dem ich überzeugt bin. Ja klar.
Muss man als Polizeipräsident neutral sein, wo wir gerade von Politik reden?
Also die Stellenbeschreibung Polizei, die ist ja so, dass wir den Bürgern helfen und dafür sorgen, dass es möglichst sicher hier ist in dieser Stadt. Und das ist unabhängig von der Frage, welche Regierung hier in der Stadt oder im Land aktiv ist. Insofern ist die Neutralität quasi Teil der Stellenbeschreibung. Wenn ich privat unterwegs bin, habe ich natürlich eine Meinung.
Und Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben ja einen gewissen, schon als Kind einen gewissen Gerechtigkeitssinn, also dass Sie Verbrechen aufklären oder die Bösen schnappen wollen, ich sage es mal so platt. Da hat man doch sicher ein gewisses Bild, auch wenn man so lang wie Sie als Staatsanwalt unterwegs ist, was extreme Verbrechen betrifft, was extreme Meinungen betrifft, vielleicht auch Religionen und Verbrechen, die passieren, setzt sich das manchmal oder muss man manchmal aufpassen, dass man sagt, okay, ich muss immer wieder abwägen, was ist meine eigene Meinung und was ist Fakt, was ist klassisch nachweisbar Verbrechen?
Also so die Tätigkeit als Staatsanwalt fokussiert stark darauf, den einzelnen Fall zu betrachten und zu sagen, was ist hier falsch, wer ist hier kriminell, aber es ist immer wieder wichtig zu sagen, es ist eine verwerfliche Tat und nicht damit mit gleich den Stab über den Menschen, der die Tat begangen hat, zu brechen und schon gar nicht über eine Gruppe, der er angehört oder vielleicht eine ganze Ethnie oder sowas. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Also ich muss den Einzelfall betrachten und sagen, was hat der Mensch, der hier sich kriminell verhalten hat, getan.
Ich muss an der Stelle das hier ansprechen. Ich hatte ja auch Ihren Vorgänger, Frank Richter, den Polizeipräsidenten hier. Der war sehr nachdenklich und auch sehr wütend über sich selbst und über die Kolleginnen und Kollegen, die damals in diesen Chatgruppen rechte Gesinnung gezeigt haben. Da wurde ja was auch bundesweit dann berichtet über die Polizei Essen-Mülheim. Da wurde die Neutralität, zumindest bei dem, was da überliefert wurde, verlassen. Inzwischen ist da viel passiert und inzwischen auch, glaube ich, versuchen Sie vermutlich, dass das nie wieder passiert. Wie machen Sie das?
Also ja, genau. Die Polizei gehört in die Mitte der Gesellschaft und von da aus agiert sie zum Schutz und zum Wohl der Bürger hier in der Stadt oder auch in Mülheim. Und das muss so sein. Und wenn es Tendenzen gibt, dass wir aus dieser Mitte rutschen, dann müssen wir was dagegen tun. Das ist völlig klar. Dazu gibt es aber auch mittlerweile Programme, auch Weiterbildungsmaßnahmen. Wir nennen das demokratische Resilienz, um auch aufzuklären, jeden, der neu kommt, aufzuklären und das im Bewusstsein zu halten, was es bedeutet, zu weit nach rechts zu rutschen. Da wird einiges unternommen, um das Bewusstsein wach zu halten, dass wir in die Mitte gehören.
Haben die Vorfälle von damals Spuren hinterlassen?
Ja, das merkt man deutlich. Das war gravierend für das Polizeipräsidium. Das ist auch allen, die nicht davon betroffen waren, unter die Haut gegangen. Es wirkt aber zugleich auch als mahnender Appell bis heute und fördert ganz stark die Akzeptanz für die Ideen, die wir da zur Vermeidung von sowas entwickelt haben.
Vor dem Hintergrund, Sie haben es gerade auch angedeutet, wie kommt man an gute Leute und nicht an die Falschen, sondern kann es herausfinden, dass man wirklich gute, neutrale Menschen findet, die in der Polizei arbeiten, die auf der Basis von Recht und Gesetz arbeiten, dass sowieso aber auch nicht von irgendeiner Gesinnung befallen werden.
Ich glaube, wenn das so einfach wäre, dass ich das jetzt hier sagen könnte, dann würden wir es einfach umsetzen und hätten viele gute Leute. Also es ist nicht so einfach, heutzutage Menschen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, bei der Polizei mitzumachen. Es gibt verschiedene Bestrebungen, aber wir tun natürlich auch viel dafür, wenn die jungen Leute zu uns kommen, 17, 18, 19 Jahre alt, dass Teil der Ausbildung auch ist, da einen entsprechenden moralischen Kompass zu festigen, um eben nicht in die Gefahr zu geraten, dass man da abrutscht. Also das begleitet einen Polizisten im Grunde sein Leben lang, dass er sich mit dieser Frage auseinandersetzt und da bekommt er Unterstützung und Angebote.
Jetzt tun wir mal nicht so, als ob in der Polizei lauter böse Jungs und Mädels sitzen. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall und das haben wir hier an anderer Stelle auch schon betont. Die unangenehmen Typen und die Sie auch verfolgen, die sitzen woanders und die wollen Sie finden und auch entsprechend zur Bestrafung führen. An mehreren Seiten in Essen gibt es unangenehme Typen, wir haben das schon gesagt, die sich auch gegen die Polizei stellen. Ich denke auch an solche Gruppen wie die Stähler Jungs oder eben bestimmte Clans und so weiter. Wie stellen Sie auch Polizistinnen und Polizisten dagegen auf, dass da durchaus auch sehr unangenehme Menschen plötzlich in diesem Job auf Sie zukommen und gegen die man dann vorgehen muss und nicht zurückweichen sollte?
Ich glaube, das wissen Polizisten. Ich habe den Eindruck, immer schon, sowohl als Staatsanwalt als auch in der neuen Funktion, dass bei der Polizei niemand aus Versehen ist. Das sind ganz überwiegend Menschen, die sich bewusst für diesen Beruf entschieden haben und mal zusammengefasst, weil sie das Richtige tun wollen. Und die wissen, dass es dazugehört, in solche Situationen zu geraten. Die Polizei kommt, wenn die anderen gehen. Also muss man das aushalten. Das ist im Grundsatz bekannt. Und das versuchen wir auch zu stärken. Und da gibt es auch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Polizei. Da ist man nicht alleine als Streifenbeamter, wenn man in so Einsätze gerät.
Ich denke, das ist manchmal trotzdem hart zu verdauen, beschimpft zu werden, bespuckt zu werden von Staatsfeinden, von Menschen, die keinen Respekt haben. Ist das schlimmer geworden?
Den Eindruck habe ich, dass der Respekt gegenüber den Mitarbeitern von verschiedenen Organisationen, das betrifft ja nicht nur die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die ja noch viel mehr im Grunde nur helfend unterwegs sind, sind ja auch solchen Angriffen oder Anfeindungen ausgesetzt. Das verlässt meinen Verständnisrahmen. Und da bin ich auch dafür, dass wir da durchgreifen und dafür sorgen, dass diejenigen, die sich bereit erklärt haben, zu helfen, auch mit dem entsprechenden Respekt akzeptiert werden. Wobei ich tatsächlich den Eindruck habe, der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung sieht das ja so.
Man hört und liest, ob Silvester oder bei größeren Unfällen oder Ereignissen, ja oft genug von Leuten, die die Rettungsmaßnahmen, auch Feuerwehr, Notärzte sind ja betroffen, behindern. Und so sollte man die mehr bestrafen? Hat man dafür Leute, auch jemand zu sagen, komm, du bist Gaffer oder du gehst hier dazwischen oder du stichst die Reifen platt? Da reicht's meistens nicht für, weil das eigentliche Ereignis ist vermutlich wichtiger.
Ja, wenn die Feuerwehr losfährt, fährt sie aus einem bestimmten Grund los und kann nicht unterwegs anhalten, weil ein anderer Grund dazwischen kommt. Und das ist für die Polizei genauso. Das ist auch das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wenn wir losgehen, um in einer Maßnahme gewerbeaufsichtsrechtliche Überprüfungen zu begleiten, dann sind Polizisten auf dem Weg dahin schon so vielen Anfeindungen ausgesetzt, dass ich alle einsetzen könnte, um die einzelnen Verfahren wegen Beleidigung oder sonst was einzuleiten. Dann kommt nur keiner mehr am Objekt an, das wir eigentlich kontrollieren wollen. Ja, das ist ein Problem, aber
die Polizistinnen und Polizisten, die zurückkommen und die derart beschimpft wurden oder sowas erlebt haben, wie werden die betreut oder versorgt? Gibt es da eine Stelle, wo sie das loswerden können oder eben so Gespräche haben, um dann auch mal wieder so ein bisschen rauszukommen, wenn man vielleicht gerade das Gefühl hat, das war jetzt wirklich scheiße auf Deutsch gesagt?
Ja, da gibt es auch Betreuungsangebote, an die man sich wenden kann, wenn man sagt, ich muss mir das mal von der Seele reden, um das nicht alles mit nach Hause zu nehmen. Das eine oder andere bleibt einfach nicht in der Uniform stecken, sondern darüber denkt man auch nach, wenn man wieder zu Hause ist. Da gibt es Betreuungsangebote, auch professionelle Hilfe, an die man sich wenden kann, und das ist auch allen bekannt.
Jetzt haben wir über Clans und extremistische Gruppen und so weiter schon mal geredet. Eine Gruppe habe ich noch vergessen, die auch für manche als extrem gelten. Das sind Klimaschützer, die sich auf Straßen festkleben. Ein ja noch relativ junges Thema. Wer gibt da der Polizei Anweisungen, wie hart man mit den Demonstranten umgehen muss? Weil darüber wurde ja auch immer schon diskutiert. Liebevoll eine halbe Stunde lang mit Öl beträufeln, damit die Finger abgelöst werden, oder auch mal ruppig sagen, geh mal weg von der Straße. Ich sag das jetzt mal so platt, weil es wird ja durchaus diskutiert, oder werft sie gleich in den Kerker. Die müssen erstmal ein paar Monate darben. Die Diskussion in der Gesellschaft ist ja relativ hart. Wie geht die Polizei damit um, oder gibt's von der Politik oder irgendwie Vorgaben dazu?
Naja, am Ende passiert auch das in einem rechtlich geregelten Rahmen, und da hält sich die Polizei einfach dran. Was da passiert, ist schnell mal eine Versammlung, die ist dann nicht erlaubt, aber die Regeln des Versammlungsrechts sind anzuwenden. Dazu gehört, dass man sagen muss, ihr habt eine gewisse Zeit, um eure Versammlung aufzulösen. Es ist natürlich technisch ausgeschlossen, wenn die auf der Straße kleben, aber ich muss diesen Regeln folgen, und danach wird dann die Versammlung aufgelöst. Also quasi physisch auch der Kleber gelöst. Aber natürlich machen wir das so, dass nicht am Ende fünf von denen, die sich da festgeklebt haben, ins Krankenhaus müssen, weil wir die einfach abgerissen haben. Das geht nicht. Auch da müssen wir so schonend arbeiten, dass möglichst die Betroffenen der Maßnahme am Ende noch gesund sind. Da wie in jedem anderen Einsatz auch.
Das heißt, da gibt es so interne Regelungen oder Schulungen, wie man damit umzugehen hat. Weil darauf müsste man ja vorbereitet sein. Das ist ja schon jetzt was Neues, als wenn jemand dann mit einem Messer einen Polizisten bedroht. Jetzt auf der Straße festgeklebt, ist ja ein bisschen was anderes.
Das ist was anderes, aber darauf haben wir uns auch eingestellt und die Polizisten teilweise speziell geschult, um dieses Lösen von der Straße dann auch so schonend wie möglich für die sich festgeklebt haben, umzusetzen. Das macht nicht der Erste, der vorbeikommt, sondern einer von denen, die wir dafür ausgebildet haben.
Lassen Sie uns nochmal über die Arbeit der Polizei und die Aufgaben und das, was gerade so anliegt, sprechen. Clankriminalität, was haben wir dazu noch nicht besprochen, was Ihnen wichtig ist, vielleicht auch zu sagen für die Bevölkerung? Es ist jetzt ja auch die Chance im Podcast, das zu sagen. Wir haben gehört, die Polizei ist dran, die Politik ist auch dran. Gibt es da etwas, also kann ich als Bevölkerung sie unterstützen oder kann ich das gut finden oder ich soll nicht so ungeduldig sein? Ich habe das auch rausgehört, das dauert Zeit, das ist ein Marathon. Gibt es noch etwas, was Sie dazu loswerden möchten?
Also ja, Clankriminalität bekämpfen ist ein ganzheitlicher Ansatz. Die Polizei ist da vorne dran, aber das machen wir nicht alleine, sondern im Verbund. Da gibt es auch gute Kooperationen mit den städtischen Behörden insgesamt. Da braucht man einen kreativen Ansatz. Ich nenne das manchmal auch ganzheitliche Medizin. Die Strukturen anzugehen und möglichst aufzulösen, das braucht Zeit. Und dafür muss uns einfach die Zeit gewährt werden. Da wäre natürlich Verständnis dafür hilfreich, dass wir auch nicht Wasserstandsnachrichten abgeben können. Denn, wie Sie das eben schon mal gesagt haben, das meiste passiert verborgen. Und erst wenn der Action Day da ist, fällt auf, dass wir was getan haben. Hier ist schon eine ganze Menge gemacht worden. Ich glaube, mein Vorgänger hat auch gesagt, die Straße zurückerobern. Das hat gut funktioniert und die Straße gehört wieder den friedlichen Bürgern und die Polizei hält diesen Status. Wir sind da sehr aktiv und das machen wir auch weiter. Diese 1000 Nadelstiche ist ein Stichwort, aber auch speziell in den belasteten Stadtteilen sind ja mehrmals die Woche auch im Verbund mit anderen Behörden Kontrollen, um da auch aufkeimenden Ansätzen direkt begegnen zu können. Das ist, glaube ich, gut und das machen wir weiter. Da braucht sich keiner Sorgen machen, dass wir das aus dem Blick verlieren. Bleiben wir dran.
Sie kennen das ja, das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger ist oft ein anderes als die Statistik, weil man fühlt sich doch nicht sicher und abends am Essener Bahnhof oder in gewissen Stadtteilen, das kommt immer wieder auch bei uns an. Und die Polizeistatistik sprach mal dagegen, die Zahl der Verbrechen ist niedrig, auch in Essen und so. Jetzt habe ich gelesen, dass die Fälle von Straftaten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind um einige Prozent. Ist das hier auch so und müssen wir uns jetzt doch Sorgen machen?
Ja und nein. Die Zahlen sind gestiegen. Das liegt in Teilen natürlich aber auch daran, dass wir noch Corona hatten und erst langsam die Lockerungen wieder zurückgekommen sind und mit den Lockerungen auch die Möglichkeiten übergriffig zu werden. Im Verhältnis sind die Zahlen jetzt aber auch noch deutlich kleiner als im 10-Jahres-Zeitraum und auch im Verhältnis zu anderen Städten kann man klar sagen, Essen ist eine sichere Stadt. Das Risiko, hier unvorbereitet von einem Unbekannten angegangen zu werden und Opfer einer Gewalttat zu werden, ist für eine Stadt dieser Größenordnung sehr gering.
Sie haben es vorhin angedeutet, ich frage dann auch für Senioren oder findet diese Gewalt nicht am Hauptbahnhof statt, sondern eher an der Haustür mit irgendwelchen Tricks? Das ist ja auch ein Thema, das, glaube ich, der Polizei Essen am Herzen liegt.
Ja, also Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind wirklich ein Problem. Die finden aber selten mit Gewalt und häufig mit List statt. Also diese Anrufe vermeintlicher Polizisten oder vermeintlicher sonstiger Funktionsträger.
Oder Enkel, die da irgendwie was
Enkel, brauchen. Enkel, die Geschichte geht immer gleich und am Ende der Geschichte soll Geld in eine Tüte gepackt werden und vor die Tür gestellt werden oder Wertgegenstände. Das ist ausgeschlossen. Und wenn ich hier die Chance habe zu sagen, niemals wird irgendeine amtliche Stelle eine Aufforderung machen, Geld in irgendeiner Weise außerhalb der gesicherten Wohnung oder Bank abzulegen. Das gibt es nicht. Wir kommen auch nicht vorbei und holen Bündel vom Bargeld. Das machen wir nicht.
Die Täter scheinen das ja sehr überzeugend zu machen am Telefon. Sie haben wenig Handhabe dagegen. Die sind auch schwer zu kriegen, ne?
Das ist auch ein Bereich, den man nur mit sehr strukturellen Ermittlungen versuchen kann zu bekämpfen. Das kann funktionieren, das hat auch schon funktioniert, aber auch das ist sehr personalintensiv und sehr langwierig. Die ersten Anrufe, das zeigen die Erfahrungen, finden ja nicht aus dem Umfeld statt, sondern da gibt es Callcenter. In Izmir zum Beispiel war eines, das ausgehoben wurde. Von da aus werden Telefonlisten abtelefoniert und dann werden Menschen aus der Umgebung in Marsch gesetzt, die sich dann als Polizist ausgeben sollen. Das ist sehr kompliziert. Die neue Masche ist, per WhatsApp zu schreiben und zu sagen, hallo Mama, ich habe eine neue Handynummer, meins ist ins Klo gefallen, ich kann dir auch nicht antworten, aber überweis mir bitte mal Geld.
Es würde nicht gemacht, wenn es nicht doch hier nur der funktionieren würde, ne? Aber Sie können davor warnen, also das ist auch Prävention dann, die Polizei
davor versucht. Ja, also da warnen wir bei jeder Gelegenheit, die sich uns bietet, zum Beispiel im Podcast, zu sagen, auch das, da wäre auch die Idee, die ganz einfache Idee, auf der vermeintlich nicht mehr funktionierenden Nummer einfach mal zurückrufen, ob die wirklich tot ist, bevor man irgendwas anderes macht. Und nach meiner Erfahrung sollen dann auch immer 1500 Euro oder irgendein kleinerer Betrag auf irgendein in der Regel Konto im Ausland überwiesen werden, auf einen Namen, den man noch nie gehört hat. Da sind große Zweifel angebracht. Lieber nicht überweisen.
Besser nicht, sei hier also mit Zeigefinger und Kopfschütteln auch gesagt, weil die schlechten Erfahrungen haben leider noch zu viele gemacht. Und das sind ja noch nicht kleine, sondern sehr wichtige und ernste Themen, weil die Menschen, die betroffen sind, wirklich Schlimmes erfahren. Andere Themen sind so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, die in den letzten Jahren aktuell waren. Einbruchschutz zum Beispiel, gab große Kampagnen gegen Einbruch. Das ist weniger geworden, wohl auch durch Corona. Dann habe ich hier Blitzermarathon, gab es eine Zeit lang sehr viel. Ist auch ein bisschen weniger geworden, auch wenn Sie wahrscheinlich immer noch die Augen auf den Straßenverkehr richten, da gehe ich von aus. Und sind andere neue Themen dazugekommen, sowas wie Cyberkriminalität. Das ist ja auch stärker geworden. Zum einen sind es ja auch solche Betrugsmaschen, wie bei älteren Mitbürgern. Aber auch sonst, inwiefern spielt im Polizeipräsidium das Thema Cyberkriminalität schon eine Rolle?
Also spielt auch da eine ziemlich zentrale Rolle. Also zum einen gibt es natürlich Riesenverfahren, wenn große Unternehmen gehackt werden oder der Versuch unternommen wird. Das liest man ja dann überall, hört das auch im Radio. Das sind sehr schillernde Einzelfälle, die möglicherweise gravierende Schäden verursachen können. Aber es fängt auch im Kleinen an, bei den eBay-Betrügereien, wo Produkte angeboten werden, die nicht geliefert werden, wo die Identität im Internet nicht zutreffend ist.
Haben Sie da viele Anzeigen?
Also, ja, weil ein ganz hohes Aufkommen an Anzeigen, und auch da sind die Ermittlungen sehr schwierig, weil es relativ einfach ist, eine Identität im Internet zu erfinden, und das Geld geht auf irgendein Konto, wird schnell abgeräumt und die Ermittlungen sind schwierig. Da haben wir ganz hohes Fallaufkommen und das bindet auch ganz viel Personal.
Also eigentlich bräuchten Sie da langsam mehr Personal, weil mit einer Wärmebildkamera und einem Hubschrauber werden Sie manchen Täter nicht finden, der jetzt im Netz sein Unwesen treibt. Das heißt, da braucht es neue Technik und immer mehr Spezialisten.
Da braucht es auch Leute, die den Weg im Internet nachzeichnen können. Es gibt solche Spezialisten, aber davon brauchen wir auch noch mehr.
Wie gut ist die Polizei selbst gegen Hackerangriffe geschützt? Wir haben ja nun auch Institutionen wie die Universität oder auch manche Kommune, die da schon Erfahrung mit gemacht hat, oder das Funke Medienunternehmen ist ja auch schon mal betroffen gewesen. Haben Sie da Vorkehrungen? Natürlich, ja, aber ich frage trotzdem.
Ja, wir haben jede Menge Vorkehrungen, denn der Datenbestand der Polizei ist ja hochsensibel. Da werden Sachen über Menschen erfasst, die den höchstpersönlichen Bereich angehen und die niemanden außerhalb der Polizei zu interessieren haben. Und da werden sehr viele Vorkehrungen getroffen, die nach meiner Einschätzung, soweit ich das überblicken kann, auch so gut sind, dass die Daten, die in der Polizei sind, auch da bleiben.
Ist noch nichts passiert?
Bisher ist bei uns noch nichts passiert und das soll auch so bleiben.
Das sind ja lauter neue Straf- oder Tätigkeitsformen, mit denen Sie zu tun haben. Wenn ich jetzt an die letzten Wochen denke, wo zum Beispiel Infrastruktur zerstört wurde. Jetzt haben wir die Kabel von der Bahn, zum Beispiel der Bahnverkehr ist lahmgelegt. Gut, ist nicht direkt Ihr Einsatzbereich, aber kann ja jederzeit passieren, dass irgendwo in Essen eben auch Stromkabel oder was anderes durchgeschnitten werden. Machen Sie sich da inzwischen auch schon zu Experten oder sind Sie darauf vorbereitet?
Tatsächlich sind wir auch darauf, ich glaube, sehr gut vorbereitet. Auch das ist etwas, das schon vor meiner Zeit angeschoben worden ist und jetzt auch ein großer Teil der Überlegung dazu schon abgeschlossen ist. Der Grundgedanke war, wie haben die das eigentlich 1920 gemacht, als es die ganze moderne Technik noch nicht gab? Und das haben wir umgesetzt und gesagt, welche Herausforderungen hätten wir, wenn es keinen Strom mehr gibt? Wie können wir denen begegnen? Wie können wir dann noch kommunizieren? Wie können wir die Bevölkerung erreichen? Der Austausch mit den anderen Behörden in der Stadt, wenn es keinen Strom gibt, hat die Feuerwehr keinen Strom, das Krankenhaus keinen Strom, der Supermarkt hat kein Licht mehr, nichts geht zum Einkaufen, die Ampeln fallen aus. Wie müssen wir darauf reagieren? Wie müssen wir uns mit den anderen Behörden abstimmen? Da haben wir auch mit viel Personal und langem Nachdenken, Konzepte entwickelt, die jetzt auch so weit sind, dass ich sagen würde, wenn morgen der Strom ausfällt, hätten wir eine Antwort.
Werden Sie natürlich nicht genau verraten, aber so manches ist dann doch wieder in der guten alten Papierakte wahrscheinlich festgelegt.
Papierakte und andere Sorte von Funkgeräten. Aber es gibt eine Vielzahl von Fragestellungen und ich war, als mir das zum ersten Mal vorgestellt ist, überrascht und total erfreut, mit welcher Bearbeitungstiefe diese Fragen auch angegangen worden sind und eigentlich wie gut die Menschen sich überlegt, die Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen sich überlegt haben, was können wir tun, wenn es dazu kommt, dass wir keinen Strom mehr haben?
Ja, das Szenario, wir haben ja mit der Stadt schon gesprochen, im Ordnungsdezernenten und der Feuerwehr ist ja, was wäre, 72 Stunden ist der Strom weg. Es könnte auch länger passieren, kann auch kürzer, das ist klar. Und da wären Sie insofern gewappnet, dass Sie da schon einen Plan gemacht haben und sich viele Gedanken gemacht haben. Das heißt, da kämen Sie durch, auch wenn man nicht weiß, was passiert. Plünderung von Supermärkten und so weiter, das sind ja alles so Szenarien.
Aber das wäre oder ist in diesem Plan drin, dass auch das passieren kann, dass irgendjemand die Nerven verliert und wir auch darauf reagieren müssen. Das ist Teil des Planes, was tun wir denn dann? Und natürlich haben wir es mit der Stadt abgestimmt.
Sie brauchen dazu auch die entsprechende Technik. Frank Richter, der letzte Polizeipräsident, erzählte, da war das gerade neu, auch warum die Polizei umzieht aus dem alten schönen Polizeipräsidium in neue Räume. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, die Entscheidung ist ja getroffen, die Umbaumaßnahmen am neuen Standort laufen. Und da ist es so, ich nehme das jetzt so, wie es ist, weil die Entscheidung getroffen ist. Und man kann ja sagen, wir haben ein sehr schönes, ein tolles Gebäude mitten in der Stadt. Das ist eine echte Landmarke. Wir bekommen aber ein sehr tolles, sehr funktionales Gebäude, mit dem man richtig gute Polizeiarbeit leisten kann, dafür wieder.
Sie haben als Polizeipräsident ein schönes, großes Büro in alten Räumen mit hohen Decken und so. Das wird auch ein bisschen anders. Wird es größer?
Es kann gar nicht größer werden.
Aber funktionaler, also die Technik wird wahrscheinlich bei Ihnen auch entsprechend aufgerüstet.
Ja, auch das wird nach den neuen Erfordernissen eingerichtet und mit allem ausgestattet, was man denn dann braucht, um auch up-to-date zu sein. Das wird richtig gut.
Gibt es schon einen Zeitplan? Wann ist es soweit?
Wir liegen voll im Zeitplan. Es sind ja bestimmte Vorgaben, Energie einsparen und auch Energie selber produzieren, Photovoltaik und solche Sachen. Aber wir liegen voll im Zeitplan und Anfang 26 ist, glaube ich, so eine Idee, wo es klappen könnte.
Wir werden das als Radio Essen weiter verfolgen. Jetzt haben wir so viele, ich habe hier die Zettel und denke, während ich hier Sie frage, so viele ernste Titel. Die Polizei hat eben dann doch mit Verbrechen und schlechten Menschen zu tun. Das ist leider so, dafür sind Sie da. Gibt es denn auch etwas, wo Sie sagen, also außer ein neues Polizeipräsidium, das ist ja schon mal schön, wo Sie sagen, ach, das ist mal die schöne Seite der Polizei. Immerhin ist es ja auch wichtig für Sie zu sagen, wir wollen ja einen positiven Eindruck hinterlassen, wir wollen guten Nachwuchs, die Arbeit macht bei der Polizei macht Spaß. Gibt es etwas, gibt es Anekdoten oder Dinge aus der Polizei, wo Sie sagen können, hey, dafür lohnt sich, das sind die schönen Seiten?
Also, habe ich ja schon mal gesagt, keiner ist aus Versehen da. Die Polizistinnen und Polizisten und auch die Regierungsbeschäftigten, alle, die bei der Polizei in Essen arbeiten, die haben sich das gut überlegt. Es ist auch gar nicht so einfach, zur Polizei zu kommen, weil wir nicht jeden nehmen, sondern wir möchten gute, gut ausgebildete, junge Leute aus der Mitte der Gesellschaft mit einem entsprechenden demokratischen Grundverständnis. Also die Anforderungen, Polizist werden zu können, sind gar nicht gering.
Was muss ein guter Polizist können?
Ein guter Polizist, also die da sind, die sind da nicht aus Versehen, ich sage es nochmal. Und die wollen das Richtige tun, wenn ich das als Überschrift sage. Und das zeichnet einen guten Polizisten aus, das zu erkennen, was das Richtige ist. Auf dem weißen Pferd zu bleiben und in der Mitte der Gesellschaft zu sein.
Aber auch durchaus in den Schichtdienst zu gehen und entsprechend flexibel zu bleiben, vermutlich.
Ja, natürlich haben wir unterschiedliche Aufgabenbereiche und unterschiedliche Anforderungen. Gute kriminalistische Spürnase, eine hohe Empathie, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und mit den Menschen ins Gespräch komme. Ich möchte ja auch eine zugewandte Polizei. Wir sind für die Menschen da und nicht gegen. Also muss derjenige, der in der Uniform draußen ist, der repräsentiert jeder Einzelne das Polizeipräsidium. Und was jeder Einzelne gut macht, ist gut für die Polizei und was er nicht gut macht, ist auch ein Multiplikator. Also das zeichnet auch diejenigen, die auf der Straße sind, aus, dass sie da mit der nötigen Empathie unterwegs sind und ein zugewandtes Verhalten haben.
Bevor wir die Einzelheiten durchgehen, was man als guter Polizist oder Polizistin haben oder nicht haben muss, also Tätowierung, Größe, sonst was, wo kann man das nachlesen oder wo kann man das finden? Im Internet googeln vermutlich wäre die einfache Antwort.
Ja. Perfekt.
Perfekt. Und trotzdem, was Sie mir noch besser sagen können als das Internet, gibt es gute Aufstiegsmöglichkeiten? Also wenn ich jetzt anfange, werde ich ja erstmal solide Polizist, vielleicht in der Streife eingesetzt. Wie und inwiefern kann ich aufsteigen?
Also ich kenne wenige Arbeitgeber, die ein solches Spektrum an Möglichkeiten haben wie die Polizei. Nach der Ausbildung fangen alle erstmal direkt als Kommissar an, Polizeikommissar oder Kriminalkommissar. Aber man bekommt gleich Verantwortung in verschiedenen Bereichen und hat ein ganzes Berufsleben Zeit, sich zu überlegen, was will ich denn machen? Will ich Bereitschaftspolizei sein? Will ich Wasserschutz sein? Will ich mich für IT spezialisieren? Möchte ich in die Kriminalpolizei? Wir haben so viele Möglichkeiten.
Man wird ja auch noch verbeamtet, ne? Ja. In der Regel. Also ich meine, das ist ja auch ein Pluspunkt in einer Zeit von unsicheren Jobs und ähnlichem. Öffentlicher Dienst und Verbeamtung ist auch nicht schlecht. Es sollte nicht das Hauptziel sein, nehme ich an, aber finde ich irgendwie.
Das trägt nicht durch die Zeit. Dafür sind die Anforderungen zu hoch. Das muss man wollen. Also einen guten Polizisten zeichnet aus, dass er mag, was er tut und das auch will. Darum habe ich gesagt, da ist keiner aus Versehen. Na klar werden die verbeamtet, aber am Ende vom Tag ist es ja auch Eingriffsverwaltung. Wir üben das staatliche Gewaltmonopol aus. Da ist es auch gut, dass an der Stelle Beamte unterwegs sind, die man nicht beeinflussen kann.
Was müssen Sie können als guter Chef? Ich habe hier stehen Dienstpläne, Ärger und Fehler, Urlaubswünsche, Teilzeitkräfte, Nachwuchsprobleme, Nachtschichten, Gefahren, Technik, Image, Niederlagen manchmal bei manchem Einsatz. Wie gehen Sie damit um? Weil Sie haben es am Anfang gesagt, als Westfale relativ ruhig. Und was muss passieren, damit Sie sich aufregen oder umgedreht? Wie schaffen Sie das, dass Sie ruhig bleiben?
Ja, also die Aufzählung, das sind Facetten des Alltages. Irgendwas ist jeden Tag davon, das bringt mich nicht aus der Ruhe. Ich sehe meine Rolle auch eher darin, wenn solche Sachen passieren, dass die Kollegen und Kolleginnen die Sicherheit haben. Bei Gegenwind stehe ich vor ihnen als derjenige, der das abfängt, und erkenne an, wenn was gut läuft. Aber die müssen sich darauf verlassen und vertrauen können, dass ich an ihrer Seite oder vor ihnen bin, wenn der Gegenwind kommt.
Nicht gegen Wind, aber ein bisschen im Wind können Sie jetzt segeln bei der Kurzsatzrunde, die wir immer kurz vor Schluss noch ansetzen, um auch noch ein bisschen über Sie zu erfahren aus dem Alltag. Ist nicht viel, aber das interessiert. Ich fange einen Satz an und Sie beenden ihn einfach. Mein normaler Alltag beginnt in der Regel mit
Aufschließen der Bürotür, E-Mails checken, Blick in die Tageszeitung, was wird über die Polizei geschrieben.
Also E-Mails checken, Sie haben einen eigenen Computer. Ich kannte noch Vorgänger und Vorgängerinnen von Ihnen, die keinen Computer auf dem Schreibtisch hatten. Von daher auch da schon eine gewisse Modernisierung.
Sogar zwei Bildschirme.
Oh ja, was ist auf rechts und links? Einfach damit Sie möglichst viele E-Mails haben oder haben Sie da eine gewisse Aufteilung?
Da ist auf der linken Seite läuft immer das Tagesprogramm, E-Mails und Kalender und auf der rechten Seite das Fachliche.
Ah, okay. Ich bin froh, dass die Pandemiezeit vorbei ist, denn
die Begegnung mit Menschen ist wieder möglich. Die Freiheit ist zurück.
Das letzte Knöllchen habe ich bekommen, als
ich auf dem Weg in den Urlaub zu schnell gefahren bin.
Wie viel?
20 Kilometer zu schnell nach alten Regeln.
Okay. Einen guten Chef bei einer großen Behörde erkennt man an
zufriedenen Mitarbeitern.
Wenn ich drei Dinge auf eine einsame Insel mitnehmen dürfte, dann
würde ich die Dinge weglassen und meine Familie mitnehmen.
Okay. Wenn ich einen Krimi im Fernsehen sehe, so ein Tatort oder so, dann denke ich?
Ich schaue die selten, weil sie mit der Realität wenig zu tun haben.
Also dann denken Sie, die haben mit der Realität wenig. Was ist am falschesten dargestellt in solchen Sendungen?
Wir brauchen länger als 45 Minuten, bis wir die Sache gelöst haben.
Das stimmt. Auch wenn der Tatort sogar 90 Minuten ist, das wird
auch 90 reichen. Minuten ist schon sehr schnell.
Derek
hatte, vor allen Dingen, wenn es beweissicher sein soll.
Ja, Derek hatte immer 60 Minuten. Ich habe auch immer gestaunt. Obwohl er wenig gesprochen hat, er hat den Fall gelöst. Chats und Social Media sind für mich
ein Teil der Möglichkeiten, das, was Polizei tut, unmittelbar auch mitzuteilen, damit da keine Missverständnisse aufkommen.
Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn
ich mal ein bisschen Sport mache.
Joggen Sie? Oder Fahrradfahren?
Fahrradfahren oder wenn ich Zeit habe und noch einen Mitspieler finde, versuche ich auch nochmal auf den Tennisplatz zu kommen.
Ah, gut. Verletzungsgefahr aber.
Ja, Aber das ganze Leben hat Gefahren, aber.
Das stimmt. Wer, wenn ich Sie, weiß das. Nach diesem Podcast werde ich heute Abend noch
nach Hause fahren und vielleicht sogar ein Bier trinken.
Da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen dabei, denn das war auch schon die Kurzsatzrunde und das war der Chef der Essen-Mülheimer Polizei, Andreas Stüwe, zu Gast im Podcast Essen im Ohr, quasi unter Polizeischutz, also diese Folge. Und ihr könnt euch beim Anhören jeder Folge sicher fühlen. Ihr findet alle auf radioessen.de und überall, wo es Podcasts gibt. Da gibt's auch den Redebedarf, ich habe es vorhin schon gesagt, und täglich der Tag in 5 Minuten, die Tageszusammenfassung. Und ich sage es auch nochmal, podcast@radioessen.de, das ist die Adresse, wenn ihr Kritik oder Fragen oder Vorschläge für weitere Gäste habt. In der nächsten Ausgabe Essen im Ohr, eine Art Kontrastprogramm. Elvis Eifel ist ja für manche Menschen selbst ein Verbrecher, weil er Leute aufs Kreuz legt am Telefon. Jürgen Bangert steckt dahinter, liebenswerter Kollege, der bald auch wieder in Essen auftritt. Und da nimmt er sich Zeit für die nächste Folge Essen im Ohr. Das wird sicher sehr spaßig. Ich bin Christian Pflug, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und natürlich bei meinem Gast, dem Polizeipräsidenten Herrn Stüwe. Vielen Dank. Und Sie haben, wie es bei uns üblich ist, das letzte Wort.
Vielen Dank fürs letzte Wort. Denn kann ich nochmal einräumen, dass ich, bevor ich hier hingekommen bin, die Stadt unterschätzt habe und mit jedem Tag, den ich hier bin, feststellen muss, wie lebenswert das hier ist und wie viel Spaß es macht, hier mitzuwirken und da zu sein. Ich entdecke die Stadt jeden Tag ein bisschen mehr und sie ist richtig gut.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.